Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und ich begrüße ganz herzlich zwei Gäste und zwar zuallererst natürlich meinen Co-Moderator Ole Waschkau. Hallo Ole.
Hallo.
Und ihr hört es ja, ne, bei uns im Opener, Ole, die Partnerschaft mit motorsporttotal.com und formel1.de läuft auf Hochtouren. Und jetzt in dieser Starting Grid Ausgabe freuen wir uns sehr herzlich, einen Redakteur von motorsporttotal.com und formel1.de begrüßen zu dürfen. Ruben Zimmermann, hallo Ruben.
Servus zusammen und danke für diese wunderbare Anmoderation.
Dafür bin ich bekannt, ja, für wunderbare Anmoderation. Ruben, bevor wir zu den aktuellen Geschehnissen in der Formel 1 kommen, wer dich noch nicht kennt, wer bist du und was machst du bei, ich sag jetzt einfach mal formel1.de, weil immer wieder motorsporttotal.com und formel1.de so zusammenzusagen, ich hoffe, ihr verzeiht es mir ganz kurz, dass ich einfach jetzt mal formel1.de kurz zwischendurch sage.
Genau, dieses lange Konstrukt musst du jetzt nicht jedes Mal sagen.
Danke.
Genau, also ich arbeite jetzt seit 2014 bei motorsporttotal.com beziehungsweise formel1.de. Jetzt habe ich doch wieder beides gesagt. Und werde da in dieser Saison verstärkt jetzt im Bereich Formel 1 auch arbeiten, nachdem ich mich in den vergangenen Jahren schon mehr oder weniger quer durch alle Rennserien mal so ein bisschen gearbeitet habe. DTM war dabei, MotoGP. Und dieses Jahr, wie gesagt, Formel 1 und wer bei uns während der zwei Testfahrten in Barcelona den Formel 1 Live-Ticker verfolgt hat, das war immer ich, der das verzapft hat. Also jetzt alle, die nicht ganz so zufrieden waren, wissen auch, wer schuld war.
Warst du dann auch live vor Ort?
Ich war tatsächlich nicht selber live vor Ort. Wir waren live vor Ort mit einem Kollegen und unseren Fotografen natürlich. Wir hatten ja auch immer fleißig Bildmaterial gesammelt von allen möglichen technischen Neuerungen und was es sonst noch so zu sehen gab, aber ich habe das entspannt von München aus gemacht, aber es waren tatsächlich immer sehr lange Tage, also diese Testtage, man fängt halt logischerweise an, kurz bevor es losgeht, um 9 Uhr war ja immer der Start und das ging dann logischerweise dann noch bis in den Abend rein mit Nachberichten, also liegen zwei sehr anstrengende Wochen jetzt hinter uns allen.
Wenn du jetzt so die ersten Wochen deines sehr detaillierten Formel-1-Daseins mit dem, was du vorher gemacht hast, über die MotoGP und über die DTM vergleichst, was sind die größten Unterschiede, wenn du über die Formel 1 berichtest im Vergleich zu anderen Motorsport-Serien?
Ja, die Formel 1 ist tatsächlich nochmal, also einfach hier in Deutschland das Größte. Also unter anderem natürlich, wir haben viel mehr Leserzahlen bei der Formel 1. Die MotoGP ist bei uns auf Platz 2, wächst auch jetzt langsam, aber die Formel 1 kommt nicht dran. Also das ist klar die Nummer 1. Dementsprechend sind wir da natürlich auch deutlich besser aufgestellt, sind jeweils mit mehr Redakteuren dabei, haben mehr Gelegenheiten auch, die Themen wirklich detailliert aufzuarbeiten und rundherum einfach anstrengend, aber macht auf jeden Fall auch eine Menge Spaß.
Ja, wer letzte Woche Starting Grid verfolgt hat, oder vor zwei Wochen, war es mittlerweile schon zwei Wochen her, Ole, das Interview mit Nico Hülkenberg?
Nee, es war letzte Woche, ne? Da haben wir letzte Woche angefangen.
Genau, müsste letzte Woche gewesen sein. Das hat motorsporttotal.com formel1.de auch aufgegriffen. Jetzt habe ich es auch schon wieder gesagt. Na egal, sage ich es jetzt einfach. Ist ja auch richtig so. Da sagte Nico Hülkenberg, und das habt ihr auch so ein bisschen größer noch aufgegriffen, dass der deutsche Formel 1-Fan sehr erfolgsverwöhnt ist und deswegen so ein bisschen sich eher bitten lässt an die Formel-1-Strecke. Ihr könnt das ganze Interview natürlich hier bei meinsportradio.de noch hören, wenn ihr mal auf die Starting Grid-Seite guckt oder wenn ihr uns abonniert bei iTunes und bei allen anderen Podcatchern, könnt ihr das sehen. Wir haben das Interview auch nochmal einzeln hochgeladen für euch, wenn ihr die ganze Ausgabe hören wollt. Aber natürlich auch die ganze Ausgabe lohnt sich, denn Ole und ich sind da schon ein ganzes Stück weitergekommen nach den ersten Testfahrten. Ruben, würdest du Nico Hülkenberg da zustimmen, was er sagt, dass der deutsche Formel-1-Fan zu erfolgsverwöhnt ist und deswegen so ein bisschen Formel 1 müde geworden ist?
Ja, schon. Also die Entwicklung ist tatsächlich ganz interessant, dass die Zuschauerzahlen an der Strecke ja schon seit Jahren relativ schlecht sind. Auch die TV-Quoten gehen eher runter. Das Lustige ist, dass unsere Leserzahlen sogar eher nach oben gehen. Also wir entwickeln uns eher so ein bisschen gegen den Trend. Aber ich glaube, er hat damit tatsächlich ein bisschen recht, weil sehr viele Fans immer noch aus dieser Schumi-Ära von damals kommen und es ist sehr schwer, glaube ich, gerade die alten Schumacher-Fans jetzt für neue Gesichter oder so neu sind sie jetzt auch nicht mehr wie Vettel oder Rosberg zu begeistern, einfach diese neue Generation, die danach gekommen ist. Man muss ja sagen, wir haben ja in Deutschland trotzdem, also auch, beziehungsweise Michael Schumacher hat das ja eigentlich ausgelöst, diesen Motorsportboom, aber wir haben ja auch nach ihm noch extrem erfolgreiche Fahrer gehabt. Ich meine, wir hatten jetzt mit Vettel und Rosberg zwei Weltmeister, wir haben mit Nico Hülkenberg einen Le Mans-Sieger, der auch Formel-1-Weltmeister, sagen viele, sein könnte, wenn er in einem richtigen Team gefahren wäre. Aber dieses Fieber wie damals bei Schumi, das greift irgendwie nicht so richtig über.
Ich glaube, wenn ich mal dazwischen gehen darf, gerne. Ich glaube, viele glauben auch noch, dass Schumi noch fährt, habe ich so das Gefühl. Weil wir waren ja letztes Jahr in Hockenheim und wie viele doch da noch mit Schumi-Kappen rumrennen und so, das ist schon erstaunlich. Also ich glaube, und wenn man auch im Internet guckt, viele beziehen sich eben auf diese Zeit, weil das halt die große Zeit in Deutschland war und ich glaube, sind sie halt einfach nicht mitgekommen, weil Vettel und gerade auch Rosberg nicht so die Typen sind, mit denen man sich so identifizieren kann, glaube ich.
Ja, ich denke, das ist ein guter Punkt. Also gerade diese Identifikation, die war damals bei Schumacher einfach deutlich größer. Ich glaube schon, dass Vettel und Rosberg auch einfach ein bisschen schwerer zu greifen sind oder ein bisschen schwerer ist, sich wirklich dafür zu begeistern, für diese klassischen Motorsportfans.
Was müsste die Formel... Ja, Ole, bitte.
Ja, nee, ich glaube auch, was mir da gerade noch einfällt, ist, was ja erstaunlich ist, dass früher so in den 60ern, 70ern waren ja 100.000 Leute oder so an der Strecke, über 100.000 Leute. Gut, da waren die Ticketpreise günstiger, aber da ist ja eigentlich kein Deutscher in der Formel 1 gefahren. Da war das Interesse ja ungebrochen eigentlich. Das ist ja eigentlich der Wahnsinn. Und wenn man sich das dann heute mal anguckt, diese mickrigen Zuschauerzahlen in Hockenheim zum Beispiel letztes Jahr und vor zweieinhalb, das ist schon ein Unterschied. Und da bin ich mal gespannt, ob wir da wieder hinkommen irgendwann.
Ist ja auf jeden Fall zu wünschen. Also tatsächlich ist es eigentlich so ein bisschen unwürdig für eine Motorsportnation wie Deutschland, dass du dann eben am Hockenheimring die genauen Zahlen weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf, um ehrlich zu sein, aber von Ausverkauf war es halt weit entfernt. Und das ist halt schon tragisch, wenn man bedenkt, dass wir eben mit Nico Rosberg jetzt einen Fahrer hatten, der ja auch in den letzten Jahren immer um den Titel zumindest mitgefahren ist. Wir haben mit Mercedes das dominierende Weltmeisterteam auch schon jetzt seit 3 Jahren und trotzdem will es halt nicht so richtig laufen.
Ist es eines der großen Probleme, dass die Fahrer einfach nicht greifbar sind? Weil gerade in der heutigen Zeit durch Social Media und der ständigen Nähe und auch der größeren Nähe, die wir uns ja auch in anderen Sportarten von Fußballern wünschen und sowas, was man auch mehr kriegt, weil da geht man mal zum Training und kann auch ein Foto machen mit denen und Formel-1-Fahrer schotten sich immer noch ein bisschen ab, auch jetzt bei den Testfahrten, da konnte ja jeder hinkommen, ich glaube, der Eintritt war auch frei, man konnte sich dann auf die Haupttribüne setzen und dann gab es auch mal hin und wieder eine Möglichkeit, dass man die Fahrer dann im Fahrerlager besuchen konnte, aber dafür brauchte man, glaube ich, wieder so extra Akkreditierungen und sowas.
Aber die auch nicht gerade günstig waren.
Genau, die nicht gerade günstig waren oder mit Kontakten zu kriegen waren. Und auch da, wenn man sich dann so eine in Anführungsstrichen Fanrunde von Sebastian Vettel mal anguckt, da werden ein paar Autogramme geschrieben, dann gibt's, wenn überhaupt, mal ein paar warme Worte, aber mehr auch nicht, vielleicht auch mal ein Foto, aber es fehlte mir da irgendwie so, dass die Fahrer auch zeigen, so, wir wollen auch näher an die Fans ran, also gehen wir mal rüber auf die Haupttribüne und setzen uns mal zu den Fans oder keine Ahnung. Ist das eines der großen Probleme, dass diese Fahrer wirklich so abgeschottet sind? Was würdet ihr sagen, Ruben?
Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall in gewisser Weise ein Problem, nicht unbedingt das Abgeschottet sein, aber generell sollte ja einfach der Fahrer auch im Mittelpunkt stehen, weil Ich glaube, niemand möchte 22 Autos sehen oder 20 Autos, die im Kreis rumfahren, ohne Fahrer. Also es gibt ja jetzt zum Beispiel dieses Experiment, auch dieses Robo-Race, ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, wo tatsächlich jetzt experimentiert wird mit einer Rennserie rein mit computergesteuerten Autos. Ich glaube halt, Also ich glaube nicht, dass sich irgendjemand für sowas begeistern kann, weil es geht ja immer eigentlich um diese Typen dahinter. Also sei es jetzt in den 90ern irgendwie Prost, Senna oder dann später Schumacher. Jetzt halt auch gerade Typen wie Lewis Hamilton, man kann ihn gut finden oder man kann ihn nicht so gut finden, aber das ist wenigstens einer, der auch ein bisschen polarisiert, über den man halt auch spricht. Und im Endeffekt kann sowas der Formel 1 eigentlich nur gut tun. Also alles, was irgendwie dazu führt, dass die Fahrer ein bisschen greifbarer werden oder ein bisschen mehr Kante auch zeigen, bin ich persönlich absolut dafür. Und Lewis Hamilton muss man tatsächlich in dem Zusammenhang auch positiv hervorheben, weil ich gehört habe, dass er sich jetzt bei den Testfahrten sehr viel Zeit auch für die Fans genommen haben soll. Also da gibt's auch Unterschiede. Also manche gehen wirklich dann auch zu den Fans hin, schreiben dann auch mal eine halbe Stunde lang Autogramme, das ist denen egal. Und andere sind dann tatsächlich eher so ein bisschen abgeschottet und sagen sich, nee, ich bin jetzt durch, jetzt fahre ich direkt nach Hause und haben halt nicht so viel Bock auf den Kontakt mit den Fans. Aber ich denke schon, das gehört dazu und das kann auch eigentlich nur hilfreich sein.
Ole, willst du noch was ergänzen?
Nö, eigentlich ist da ja alles gesagt worden. Ich glaube halt, dass es so ist, dass die Fahrer das gar nicht so kennen, weil sie ja da natürlich so gar nicht mit aufgewachsen sind, weil es ja immer in der Formel 1 schon so war, dass es so ein bisschen abgeschlossen ist und das natürlich immer noch mehr wurde. Und Leute wie Lewis Hamilton nutzen das halt irgendwie für sich und sind ja auch auf Social Media sehr aktiv, was ja Sebastian Vettel, glaube ich, gar nicht ist, als Beispiel, und auch andere nicht. Daniel Ricciardo ist ja bei den Testfahrten auf die Tribüne gegangen, hat Autogramme geschrieben. Ach, guck mal. War aber, glaube ich, so der Einzige. So, zumindest das, was ich mitbekommen habe.
Also Max Verstappen war auch da. Also der
Achso, ja gut, dann war das.
Also Red Bull.
Genau, Red Bull ist ja generell immer relativ weit vorne dabei, wenn es um solche Aktionen geht. Red Bull ist tatsächlich auch jemand, die versuchen halt auch immer sehr viel zu machen, sei es jetzt über die sozialen Medien oder auch vor Ort. Red Bull veranstaltet ja zum Beispiel auch sehr viele Demofahrten, wo man dann einfach mal mit einem alten Auto irgendwo durch die Stadt fährt oder irgendwelche anderen verrückten Aktionen macht. Sie waren jetzt ja vor 1-2 Jahren mal in Kitzbühel, wo sie einfach mal den Berg runtergefahren sind mit dem Auto. Also solche krassen Geschichten. Und das hilft natürlich einer Serie enorm, einfach Aufmerksamkeit zu erregen, auch bei den vielleicht nicht Formel-1-Fans.
Ist das noch so ein bisschen vielleicht, Ole, der Malus, den die Werksteams haben, dass Red Bull einfach auch, was Marketing angeht, ein Stück weiter ist, und bei Mercedes und bei Ferrari, da ist es dann eher ein bisschen nüchterneres Racing einfach?
Ja, das kann schon gut sein, dass es in die Richtung geht. Red Bull ist natürlich generell, was Sport angeht, sehr sehr offen nach außen hin, auch wenn man sich andere Sportarten anguckt. Das ist auch das soll auch so ein bisschen cool sein und so ein bisschen auch an die Leute rangehen. Man will ja auch ein paar Dosen verkaufen dann noch letztendlich. Und bei den Werksteams, die machen halt irgendwie so ein bisschen Dienst nach Vorschrift und machen ihr Ding, haben natürlich auch von oben so ein bisschen jemand, der da drauf guckt, und dann ist es natürlich nicht ganz so einfach wie bei einem Privatteam natürlich. Und gerade Red Bull ist da ganz weit vorne. Ist natürlich auch so wichtig in der Wahrnehmung, ne? Weil wenn du das machst und dann auch kein schlechtes Auto hast, dann bist du vielleicht so ein bisschen beliebter als andere.
Ruben?
Kann ich eigentlich nur zustimmen. Also Red Bull ist gerade, was Marketing angeht, einfach ganz weit vorne. Die anderen versuchen ja so ein bisschen nachzuziehen, meistens dann über Social Media, aber tatsächlich diese Showveranstaltungen, wie ich sie jetzt gerade angesprochen habe, das kennt man eigentlich in dieser Größenordnung nur von Red Bull. Also Ferrari oder Mercedes, die machen auch hier und da mal so einen kleinen Showrun, aber diese wirklich spektakulären Sachen, über die halt dann auch wirklich in den, ich sag mal, in den Medien berichtet wird, auch abseits vielleicht mal der Sportseite, solche Sachen schafft halt nur Red Bull.
Gut, dann wollen wir doch einfach mal nach einer kurzen Pause über das sprechen, was letzte Woche stattgefunden hat in Barcelona, nämlich die zweite Testwoche. Da sind einige Sachen passiert, über einige Teams müssen wir sprechen. Unser Fokus wird heute mehr auf den Top-Teams liegen, aber zu Beginn des nächsten Abschnitts müssen wir natürlich über ein Team sprechen, das im Vergleich zur ersten Woche noch mal schlechter war, und zwar McLaren Honda. Wir kommen einfach nicht drum herum. Deswegen, da könnt ihr euch wahrscheinlich auf einige schöne Kommentare freuen. Ich möchte euch aber davor noch mal unsere Charity-Aktion Anstoß ans Herz legen. Mit Benedikt Hövedes haben wir die ins Leben gerufen. Es geht um das Jugendhospiz und Kinderhospiz Südliches Münsterland. Und da veranstalten wir eine schöne Tombola mit tollen Preisen. Und in den nächsten Tagen werden schon die ersten Preise verlost. Also wenn ihr für 1 Euro mehrere Lose kaufen wollt, unterstützt ihr 1:1 das Südliche Münsterland, das Jugend- und Kinderhospiz dort und natürlich auch uns von meinsportradio.de in dieser Aktion. Wir wollen denen helfen, ihre Arbeit aufzunehmen, und ihr könnt dabei tolle Preise gewinnen, einzigartige Preise. Schaut dafür weitere Informationen mal auf meinsportradio.de/Anstoß, und wir machen eine kurze Pause und dann geht's gleich weiter mit Starting Grid, dem Formel 1 Magazin hier auf meinsportradio.de.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
Hallo, hier ist Birgit Fischer, die mehrfache Kanu-Olympiasiegerin. Auch ich mache mit bei Anstoß, der Charity-Aktion von meinsportradio.de und Benedikt Hövedes. Sportler und Vereine stiften dazu Preise, die du mit etwas Glück gewinnen kannst. Ich stifte ein einmaliges Personal-Training im Kanu oder Fitness. Du hast die Wahl. Hol dir einfach ein oder mehrere Lose für die Preise, die du gewinnen willst. Mit etwas Glück zieht die Losfee am Ende deine Losnummer. Alle weiteren Informationen findest du auf meinsportradio.de. Dort kannst du auch direkt an das Hospiz spenden. Viel Glück!
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Jedes Los erhöht deine Gewinnchance. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
Ihr hört weiterhin Starting Grid, das Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und bei mir heute Ole Waschkau und Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com oder formel1.de und formel1.de. Formel1.de.
Alles.
Ja, die Testfahrten in Barcelona sind jetzt das nächste Thema. Und zwar fand in der letzten Woche die zweite Testwoche statt, auch die letzte Testwoche schon von dem Formel 1 Start in Melbourne Ende März. Und unser Fokus sollte eigentlich mehr auf den Top-Teams liegen. Ja, wir haben letzte Woche sehr viel über die hinterherfahrenden Teams gesprochen und die Mittelfeldteams, und diese Woche sollte es um Red Bull, Ferrari und Mercedes gehen. Aber Jungs, wir müssen natürlich über ein Team sprechen, was im Vergleich zur ersten Testwoche den Vogel nochmal abgeschossen hat. McLaren Honda. Ruben, was läuft da schief?
Ja, wenn man das
wo
wüsste,
fangen wir an?
Also, richtig, genau, wo fängt man an? Vielleicht mal eine ganz nette kleine Anekdote. Wir saßen am Sonntag vor der ersten Testwoche mit ein paar Redakteuren abends noch zusammen, also in einer privaten Runde, und dann kam irgendwann die Frage auf, ja, welches Team rollt denn am Montag, am ersten Testtag als erstes aus? Und mein Tipp war tatsächlich McLaren. Ich glaube, letztendlich ausgerollt sind sie gar nicht, weil sie haben es, glaube ich, nur eine Runde aus der Box rausgeschafft, und danach mussten sie erstmal den Motor tauschen. Und ich habe tatsächlich innerhalb dieser 2 Wochen jetzt auch den Überblick verloren, wie oft sie den Motor tauschen mussten, weil dieses Ding, was Honda da gebaut hat in der aktuellen Version, scheint einfach sowas von unzuverlässig zu sein, dass es maximal 10 Runden am Stück schafft, und das auch nur dann, wenn sie die Leistung noch so drosseln, dass ihnen das Ding halt nicht komplett um die Ohren fliegt. Und ja, also das ist einerseits lustig, aber es tut halt auch weh, weil McLaren eigentlich ein Traditionsteam ist. Ich auch immer McLaren in meiner Kindheit schon einfach sympathisch fand, und ja, zu schauen, wie es jetzt im Prinzip zu so einer Lachnummer verkommt, das ist schon, ja, wie gesagt, einerseits sieht man es mit ein bisschen Galgenhumor, wie das Team selber auch, aber es tut irgendwie auch ein bisschen weh.
Ole, du hattest McLaren, und ich muss ja zugeben, ich auch, ein bisschen mehr auf der Rechnung für diese Saison. Diese Hoffnung begrabe ich langsam, aber stetig. Und wir haben ja auch in unserer WhatsApp-Gruppe ordentlich gefeixt, was McLaren angeht. Und es gibt ja auch eine Internetseite, die sich mittlerweile diesem Thema gewidmet hat, wie oft McLaren so ausrollt. Es ist schon erschreckend zu sehen, dass man das Auto, worauf jetzt so viele Hoffnungen gelegt worden sind bei der Präsentation, und Fernando Alonso sagt, ja, das ist ein richtig geiler Wagen, durch diesen Motor einfach wieder komplett in den Dreck gezogen wird.
Ja, ich habe ja hier letztes Jahr großspurig angekündigt, dass mit McLaren dieses Jahr wieder voll zu rechnen ist. Ich habe, glaube ich, gesagt, dass sie Konstrukteursweltmeister werden. Das klappt jetzt nicht so ganz. Ja, das ist einfach eigentlich nur noch peinlich und man weiß ja auch nicht so ganz, woran das liegt. Vor allen Dingen entsteht da, glaube ich, so ein Gegensatz von Honda und McLaren. Also die nicht zusammenarbeiten, sondern irgendwie gegeneinander. McLaren will irgendwie was machen, neuer Chef. Komplett irgendwie neues Auto, neue Lackierungen und neues Image etc. Und dann hat Honda einen Motor gebaut, der schlimmer ist als vorher. Und das funktioniert irgendwie nicht so ganz und McLaren kommt da ja auch nicht so wirklich raus, weil Honda ja das ganze Geld da reinpumpt. Das ist natürlich dann so eine Situation, die ein bisschen schwierig ist. Vielleicht ist das Auto tatsächlich sehr gut, aber man weiß es ja einfach nicht, weil es ja so langsam ist, wenn es denn mal fährt, dass man das gar nicht richtig testen kann. Und Honda hat ja irgendwie ein komplett neues Motorenkonzept gebaut, was aber überhaupt nicht funktioniert. Man hört da ja sowas von wegen, dass der Motor zu stark vibriert und dann die Elektronikteile abfallen. Und man das dann irgendwie nicht beheben kann und man kann das auch nicht bis Melbourne beheben, sondern die Saison ist wahrscheinlich irgendwie schon so ein bisschen gelaufen. Das Glück für Honda ist, dass es dieses Token-System nicht mehr gibt, wonach man jetzt frei entwickeln kann. Es kann aber auch dann nochmal nach hinten losgehen für Honda. Insgesamt ist das einfach nur eine desolate Vorstellung. Vielleicht kriegen sie bis Melbourne was hin, aber ich bezweifle das und dann müssen sie gucken, dass sie nicht hinter sauber landen dann in Melbourne.
Also ich würde sagen, man muss gucken, dass sie in Melbourne überhaupt ins Ziel kommen. Also
das sowieso, damit rechne ich gar nicht. Also
erstmal nur vom Qualifying aus.
Okay, ja, das Qualifying das sollten sie doch hinbekommen. Schaffen.
Vielleicht haben sie dann bis dahin auch schon 4 Motoren wieder getauscht, dann haben sie ihr Pensum schon durch, man weiß es nicht.
Ja, das kommt ja auch noch dazu, dass man halt in dieser Saison nur noch diese 4 Motoren hat. Also und tatsächlich, sie haben jetzt halt in diesen 8 Testtagen auf jeden Fall mehr als 4 Motoren drin gehabt. Also
ich glaube, es waren 6 oder so.
6 oder ja, 7. Also... Ich selber bin mit dem Zählen nicht mehr nachgekommen. Das war halt während ich den Live-Ticker gemacht habe, hat man halt schon drauf gewartet, wann die nächste rote Flagge kommt, weil McLaren wieder ausgerollt ist. Und es war halt auch Verlass drauf, dass es pro Tag mindestens eine gab. Und dann kam halt dann auch meistens ein paar Minuten später die offizielle Meldung vom Team, dass sie den Motor wechseln. Aber ja, wie du schon sagst, eigentlich nur noch peinlich.
Wenn wir jetzt mal uns dann fragen, was hat Honda das ganze letzte Jahr gemacht? Ja, ihre erste Formel-1-Saison nach zig Jahren, neue Ära auch für Honda. Da würde man meinen, man würde so viel an den Motoren gearbeitet haben, dass es in diesem Jahr wirklich diesen Durchbruch geben könnte. Wenn wir uns dazu jetzt einfach mal als Vergleich Ferrari angucken, die letztes Jahr auch einen Motor hatten, der, sagen wir, eher so semi war, aber die offensichtlich vieles aufgearbeitet haben und die jetzt einen richtig starken Motor präsentieren. Also dann weiß ich einfach nicht, was bei Honda den ganzen Winter und aber eigentlich auch die ganze letzte Saison gelaufen ist.
Ja, der Punkt ist ja, dass sie in der letzten Saison eigentlich schon Fortschritte gemacht hatten. Also ja, 2015 war ja eigentlich dieses Katastrophenjahr, als sie zurückgekommen sind. Da hat man dann gesagt, okay, das sind halt die Anfangsprobleme. 2016 wurde es dann ja tatsächlich besser. Also man konnte zumindest dann, ich erinnere mich an Spa, wo Alonso tatsächlich, ich glaube, aus eigener Kraft ohne große Ausfälle irgendwo Siebter oder Achter geworden ist, wo man wirklich auf einer Powerstrecke wie Spa relativ gut war, da dachte man, okay, das geht in die richtige Richtung. Aber jetzt diesen neuen Antrieb, den sie jetzt gebaut haben, der scheint einfach wieder ein kompletter Rückschritt zu sein. Und es heißt zwar, dass sie bis Melbourne noch eine überarbeitete Version bringen wollen, aber ich bin da auch sehr skeptisch. Also allein, wenn man sich anschaut, Mercedes ist über 1000 Runden gefahren in Barcelona und McLaren kommt nicht mal auf 500, also nicht mal halb so viele und das ist halt dann, ja, das sagt halt auch schon vieles aus einfach.
Kommen wir doch mal zu Ferrari, ja, versuchen wir uns mal mit was Schönem abzulenken von dieser Misere McLaren-Runde. Ferrari ist für mich bei den Testfahrten insgesamt, würde ich fast sagen, die größte Überraschung gewesen. Ich hatte sie nicht so stark vorher geschätzt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Auch als ich das Auto das erste Mal gesehen habe, ich dachte so, oh ja, einige Kniffe dran aerodynamisch, aber dann ist ja immer auch bei Ferrari die Frage nach dem Motor und da muss ich echt sagen, hat Ferrari mich sehr überrascht und hat mich auch sehr positiv gestimmt und ich glaube auch alle im Team haben zum ersten Mal seit langem wieder so richtig diesen Eindruck, diese Saison könnte echt was gehen. Könnte natürlich trügerisch sein bei Ferrari, das haben sie schon öfter gesagt, aber tatsächlich mit diesem Paket, was sie da jetzt zusammengeschnürt haben, haben sie, Ruben, auch ein richtig gutes Zeichen gesetzt an die Konkurrenz.
Absolut. Also es ist natürlich immer schwer, jetzt rein an den Testzeiten irgendwas zu beurteilen, weil man halt nicht weiß, wie viel hat jedes einzelne Team noch in der Hinterhand. Aber ja, das macht natürlich schon Eindruck, wenn du im Prinzip jeden Tag irgendeine neue Bestzeit setzt oder zumindest schneller unterwegs bist als Mercedes, sage ich mal. Was ich ganz interessant finde, ist, dass Ferrari sich jetzt in diesem Jahr in dieser Verfolgerrolle ganz wohl zu fühlen scheint. Im letzten Jahr ist man ja relativ großspurig angetreten, hat auch von sich aus selber gesagt, man möchte Mercedes herausfordern, man möchte den Titel gewinnen und am Ende hat man dann nicht mal einen einzigen Sieg geholt, ist noch hinter Red Bull gelandet in der WM. Und daraus scheint man gelernt zu haben und geht da jetzt dieses Jahr ein bisschen vorsichtiger ran und sagt auch bewusst, dass man eher weiterhin Mercedes in der Favoritenrolle sieht. Aber ich sehe das genau wie du. Ich war auch in den Tests positiv überrascht. Ich hätte nicht erwartet, dass Ferrari so weit vorne ist, also eigentlich regelmäßig vor Mercedes. Wie gesagt, man muss das immer mit ein bisschen Vorsicht auch genießen. Aber ja, ich denke schon, dass es auch dem Team hinter den Kulissen relativ viel Selbstvertrauen geben wird nach so zwei Testwochen.
Ja, also das Mindset ist, glaube ich, ein bisschen was anderes. Sie schaffen es halt wieder, mich dazu zu bringen, zu glauben, dass sie dieses Jahr Weltmeister werden können. Das haben sie letztes Jahr auch schon geschafft. Das hat ja nicht so ganz so funktioniert, obwohl sie in den ersten Rennen gut waren. Aber dieses Jahr ist halt die Einstellung ein bisschen andere. Sie sind ein bisschen ruhiger und sind halt nicht so, was du gesagt hast gerade, dass sie Weltmeister werden wollen, sondern sie wissen halt um ihre Rolle und stapeln irgendwie tief und zeigen auch bewusst, dass da irgendwie noch was in dem Auto steckt und deswegen glaube ich schon, dass mit Ferrari dieses Jahr wieder zu rechnen ist. Ob sie Weltmeister werden, das ist natürlich die große Frage. Das kann man jetzt natürlich noch nicht beantworten. Ich denke aber, dass sie auf jeden Fall dieses Jahr wieder Rennen gewinnen werden können. Daran glaube ich schon. Und wo sie in Melbourne stehen, wird man dann sehen, weil da ist ja noch die große unbekannte Red Bull.
Genau. Was macht Ferrari eigentlich, wenn Kimi Räikkönen auf Dauer wirklich schneller und besser fährt als Sebastian Vettel?
Das habe ich mich auch gefragt, weil jeder redet immer davon, ja, Sebastian Vettel also ist ja eigentlich der Mann bei Ferrari und Sebastian Vettel wird dann Weltmeister im Ferrari, wenn Ferrari um die Weltmeisterschaft kämpfen kann.
Sehe ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ich find's ein bisschen zu einfach, ehrlich gesagt, weil das hat man die letzten Jahre ja auch schon gemacht, dass man Kimi Räikkönen irgendwie so ein bisschen abschreibt, obwohl er einfach ein richtig guter Fahrer ist immer noch und halt in den letzten Jahren viel mehr Pech hatte als seine Teamkollegen. Bin schon froh, dass sie dieses Jahr nicht darüber geschrieben haben, wann er denn endlich zurücktritt, wie sie es vorher gemacht haben, aber ich würde Kimi nicht abschreiben. Definitiv nicht.
Warum?
Ja, das ist aber jetzt ja auch ein Thema, was noch ganz weit weg ist. Also ich glaube, ja. das ist ein Thema, über das man sich Gedanken machen kann, wenn es dann wirklich so weit kommt. Ich glaube nicht, dass man da auch intern irgendeinen Gedanken dran verschwendet. Also da wird man schauen, dass man möglichst jetzt gut in die Saison reinkommt, vielleicht auch ein, zwei Rennen gewinnt und dann kann man mal weiterschauen. Ich persönlich glaube aber tatsächlich auch, dass Sebastian Vettel einfach schneller ist als Kimi Räikkönen. Vielleicht werde ich auch überrascht. Ich glaube aber nicht, dass dieses Szenario eintreten wird. Klar, Kimi hatte viel Pech. Das ging jetzt auch bei diesen Tests ja wieder los, als am letzten Tag ein Getriebeproblem dann bei ihm war, während Vettel eigentlich die ganze Zeit problemlos durchgekommen ist. Da hat man auch schon wieder gesagt, jetzt geht das schon wieder los, jetzt bekommt er wieder das ganze Pech ab. Ja, muss man einfach mal schauen, wie es läuft. Aber da finde ich jetzt, wie gesagt, noch zu früh, um darüber zu spekulieren.
Bevor wir jetzt gleich zur nächsten Pause kommen hier, Ruben, du hast vorhin was ganz Interessantes gesagt. Oder Ole, ich weiß gar nicht. Ich glaub aber Ruben war es. Dass man diese Tests natürlich mit Vorsicht genießen muss. Und dass man nicht genau weiß, wer hat jetzt hier 100% gezeigt. Wie hoch siehst du denn die Gefahr, dass Ferrari jetzt schon 100% gezeigt hat? Weil das wäre dann natürlich ein tolles Zeichen bei den Tests. Aber wenn jetzt Red Bull und Mercedes nochmal einen drauflegen in Melbourne und vielleicht Williams, die ja auch wirklich tolle Testergebnisse erzielt haben, auch nochmal einen drauflegen können, dann wird ja bei Ferrari ordentlich die Bude brennen.
Ja, ich glaube erstmal generell, dass noch kein Team 100% gezeigt hat. Was ich aber glaube, ist, dass Ferrari näher an den 100% dran war als Mercedes, um es mal so zu sagen. Ich glaube einfach, Mercedes hat noch ein bisschen mehr im Köcher für Melbourne. Red Bull ist momentan eine ganz große Unbekannte. Also die waren bei den Tests regelmäßig langsamer, relativ deutlich langsamer eigentlich als Mercedes und Ferrari. Aber trotzdem ist das auch so ein Team, was eigentlich jeder so ein bisschen auf der Rechnung hat. Aber da werden wir ja dann gleich noch ein bisschen drüber sprechen.
Tatsächlich, nach einer kurzen Pause machen wir das jetzt auch gleich schon. Red Bull, die große Unbekannte, so ein eigentlich Geheimfavorit auf den Weltmeistertitel in diesem Jahr. Man fragt sich ja dann nur, welcher von den beiden Fahrern soll es auch werden? Und ist der Renault-Motor nochmal gesteigert im Vergleich zum letzten Jahr? Da war der ja schon richtig gut unterwegs. Aber die Tests, Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com, Formel1.de hat es ja angesprochen, die haben noch nicht so richtig gezeigt, was Red Bull diese Saison leisten wird. Aber darüber werden wir gleich sprechen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht's hier weiter mit Starting Grid, dem Formel1-Magazin auf meinsportradio.de. Bleibt dran!
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Sven Schulze, der Moderator von meinsportradio.de Go Snooker. Mehrmals im Jahr gibt es eine große Gesprächsrunde rund um den Sport auf den grünen Filz. Wenn es dir gefällt, dann hinterlasse doch gerne mal eine Rezension auf iTunes und bewerte uns mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Ihr hört immer noch Starting Grid, das Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Starting Grid wird euch präsentiert von motorsporttotal.com und Formel1.de und wir begrüßen ganz herzlich einen Redakteur dieser beiden Seiten, Ruben Zimmermann. Hallo Ruben.
Servus, ich bin immer noch da.
Und ja, natürlich. Und wir müssen auch davon ausgehen, dass in unserem Live-Programm Leute mal einschalten zwischendurch. Ja, deswegen.
Wobei es natürlich sinnvoller wäre, die ganze Sendung zu hören. Ist jetzt schon eine Menge verpasst.
Es ist immer sinnvoll. Ja. Also wenn ihr jetzt gerade einschaltet, den Stream anmacht auf meinsportradio.de, hört euch nochmal die ganze Sendung von vorne an. Es lohnt sich. Es ist tolle Gesprächsthemen heute dabei. Wir sprachen im ersten Teil über die Entwicklung der Formel 1, über deutsche Formel 1-Fans auch. Im zweiten Teil dann über McLaren und über Ferrari und jetzt gleich über Red Bull. Aber natürlich möchte ich Ole Waschkau nicht unter den Teppich kehren. Ole, du bist auch noch da.
Ja, ich gehe auch nicht weg. Ja, wo soll ich hin, ne?
Ole kann man auch ganz schlecht unter Teppiche kehren.
Das ist richtig. Das wird schwierig.
Man würde ihn immer sehen. Ja, mich auch, natürlich. Ja. So, kommen wir also zu Red Bull und ja, das haben wir letzte Saison am Ende schon so ein bisschen immer als Hirngespinst hier gehabt. Ja, Red Bull hat immer weiter aufgeholt. Der Renault-Motor war teilweise besser unterwegs als der Mercedes-Motor. Und sie hatten mit Daniel Ricciardo oder haben mit Daniel Ricciardo und Max Verstappen zwei Fahrer, die beide das Potenzial haben, Formel 1 Weltmeister zu werden. Wenn sie jetzt natürlich für diese Saison Reglementwechsel, für alle Teams irgendwie alles bei Null, das Ganze nochmal steigern können, dann gehört Red Bull tatsächlich zum erlauchten Kreis der Weltmeisterschaftsfavoriten. Aber Ruben, die Testfahrten zeigen das noch nicht so richtig.
Absolut. Red Bull ist tatsächlich für mich persönlich und ich glaube auch für fast alle Experten oder Zuschauer die größte Unbekannte eigentlich, weil man nicht ganz genau weiß, was sie jetzt tatsächlich noch für Melbourne auspacken werden. Also der Red Bull selbst, der RB13, ist von den Autos her eigentlich unfassbar schlicht. Also wenn man mal diese Staubsaugernase ein bisschen außen vor lässt, ist es eigentlich ein sehr einfaches Auto, wenn man sich im Vergleich dazu anschaut, was andere teilweise für seltsame Lösungen ausgepackt haben. Und da wird natürlich jetzt spekuliert, ob vielleicht Red Bull bewusst gewisse Aerodynamikteile noch zurückhält, die man dann erst in Melbourne ans Auto bringen wird und die dann nochmal Zeit bringen werden. Weil jetzt bei den Testfahrten waren sie einfach tatsächlich langsamer als Ferrari und Mercedes. Aber gerade vor dem Hintergrund, das hat Red Bull ein Mann wie Adrian Newey hat, fällt es eigentlich schwer zu glauben, dass man da so weit hinterher ist. Der Motor ist nochmal eine andere Geschichte. Da hatte Renault jetzt relativ große Probleme auch bei den Tests. Man sagt allerdings, dass man das Problem identifiziert hat und dass es auch recht leicht bis Melbourne zu lösen sein wird. Also da müssen wir dann mal schauen.
Ja, das ist auch der Unterschied zwischen Red Bull und McLaren. Red Bull weiß, wo das Problem ist, beziehungsweise Renault. Und die sagen auch, dass sie das beheben und auch vielleicht schon bis Melbourne beheben. Und ja, bei Red Bull gibt man sich ja insgesamt zuversichtlich. Und wenn man so zwischen den Zeilen hört, haben die definitiv noch nicht alles gezeigt. Was dann in Melbourne noch am Auto ist, das ist die
große Frage. Ich denke, es wird gar nicht so viel sein, denn ich denke, dieses Auto ist so das Prinzip einfach, dass da ein bisschen weniger dran ist, dass es ein bisschen schlichter ist, aber das muss ja nicht unbedingt immer schlecht sein. Und ich denke, mit Red Bull muss man definitiv rechnen, vielleicht nicht unbedingt in den ersten Rennen, auch wenn ich glaube, dass sie in Melbourne noch was auspacken werden, insgesamt an Leistung. Aber denke, im Laufe der Saison haben sie, glaube ich, das so neben Mercedes das beste Gesamtpaket, könnte ich mir vorstellen. Wenn dann der Motor hält, das ist nämlich die große Frage, weil auch gerade Renault hat ja das Werksteam hat ja auch diese Probleme und aber die haben auch definitiv ja doch somit die beste Fahrerpaarung im Feld, denke ich.
Ja, da sind sich eigentlich auch alle einig, dass Red Bull tatsächlich mit Verstappen und Ricciardo eine vielleicht die stärkste Fahrerpaarung hat, jetzt wo Rosberg nicht mehr da ist, weil Valtteri Bottas zumindest aktuell jetzt von den Experten nicht so hoch eingeschätzt wird und dementsprechend sagen tatsächlich eigentlich alle, Red Bull hat die stärkste Fahrerpaarung, aber es gehört halt auch noch ein Auto dazu.
Eure Nummer 1 Quelle für Formel 1 Nachrichten und Formel 1 Gerüchte und Meinungen ist natürlich in Sachen Podcast, Starting Grid hier auf meinsportradio.de, aber wenn ihr was lesen wollt, dann natürlich motorsporttotal.com und Formel1.de, und da habe ich gerade einen Artikel auf, da geht es darum, dass Red Bull einräumt, dass nicht nur Renault das Problem aktuell ist, und Adrian Newey sagt, für uns war es am wichtigsten, die Balance zu überprüfen, wir haben uns verbessert, aber da ist noch mehr drin. Ja, es ist eine solide Basis, dieses Auto. Es ist sehr schlicht, aber normalerweise denkt man doch bei Adrian Newey, da ist irgendein Aerodynamikkniff, der noch kommt, der irgendwie alle überrascht, und der ist einfach nicht da. Kann es sein, dass dieser Kniff noch für Melbourne kommt und alles in dem Ende überrascht? Oder Ole, ist es wirklich so, dass du, wie du sagst, dass dieses Auto, so wie es ist, in seiner Schlichtheit eventuell dann den Erfolg bringen kann? Also irgendwie kann ich mir auch nicht vorstellen, dass da gar nichts mehr kommt, weil mir fehlt halt noch dieses gewisse Etwas.
Ja, an sich denkt man so, da muss noch was kommen, gerade jetzt, wenn man sich auch die anderen Autos im Vergleich anguckt. Aber vielleicht ist genau das der Kniff, dass das Auto so simpel ist. Das könnte ich mir gut vorstellen. Es kann natürlich auch sein, dass sie in Melbourne noch was auspacken. Man hört ja auch, dass man jetzt am Filmtag, Sonntag, wo jetzt gerade aufzeichnen, haben sie einen Filmtag in Barcelona, dass sie da irgendwie was ans Auto schrauben und vielleicht pokern sie einfach, dass sie dann das in Melbourne erst anbauen, was so das große Highlight ist. Kannst du mir aber fast nicht vorstellen. Und ich glaube, dass das Auto quasi so der aerodynamische Kniff dieses Jahr ist. Und gerade wenn man das Auto dann weiterentwickelt, vielleicht so sein ganzes Potenzial entfalten wird. Man wollte ja auch unbedingt die Finnen vor dem Heckflügel verbieten. Wahrscheinlich hätte das Red Bull noch mehr in die Karten gespielt, könnte ich mir vorstellen.
Ruben?
Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, also ich bin eher, ich widerspreche Ole da jetzt mal, und ich glaube eher, da kommt noch irgendwas. Also ob es jetzt irgendeine spektakuläre Neuerung ist oder ob es nur wieder irgendwo ein ganz kleines Teil ist, was dann aber doch relativ viel bringt, irgendwas, bin ich mir relativ sicher, werden wir da in Melbourne noch sehen. Also die werden in Melbourne, prognostiziere ich jetzt einfach mal, auf jeden Fall auch vorne dabei sein.
Ich glaube, es müsste was mit dieser Staubsaugernase zu tun haben. Die ist ja nicht ohne Grund da. Ja, vielleicht irgendwie in Verbindung damit, dass noch irgendwie was dazukommt. Aber natürlich sind zwei wichtige Komponenten die Fahrer. Und da haben wir mit Daniel Ricciardo und Max Verstappen, wir haben es gerade festgestellt, zwei Fahrer, die beide Weltmeister werden können, die beide unfassbar talentiert sind, aber die sich beide dann im Laufe der Saison, sollte Red Bull tatsächlich eines der Favoritenteams werden, aufgestellt werden müssen. Ja, weil es werden nicht beide immer Hand in Hand vorneweg fahren. Wer von den beiden, glaubt ihr, wird am Ende von Red Bull auf die Position Nummer 1 gestellt? Glaubt ihr, dieser Kampf oder diese Positionen sind aktuell so offen, dass man abwartet bis wegen meiner, was weiß ich, Spa, ja, und dann schaut, wer ist da die Nummer 1, und ab dann konzentrieren wir uns auf jemanden? Oder müsste man nicht von Anfang an schon zumindest im Hinterkopf haben, und da würde ich jetzt Daniel Ricciardo erstmal nehmen, du bist erstmal unsere Nummer 1, du bist ein bisschen erfahrener, und Max Verstappen, du musst ihm auch mal zuarbeiten, Ruben.
Naja, der Punkt ist, dass Max Verstappen sich nicht zur Nummer 2 machen lassen wird. Ja, also genau. Wenn man in die Vergangenheit schaut, als Verstappen noch bei Toro Rosso gefahren ist, hat er ja gleich in seinem ersten Jahr direkt, glaube ich, zweimal eine Stallorder einfach missachtet. Obwohl der Teamkollege schneller war, hat er halt gesagt, nö, ich lasse den jetzt nicht vorbei. Und ich glaube tatsächlich, das Spiel würde er auch bei Red Bull so treiben. Also das ist kein Fahrer, der sich zur Nummer 2 machen lässt. Und das heißt, wenn es tatsächlich den Fall gibt, dass Red Bull plötzlich das schnellste Auto hat und beide Fahrer um die WM mitkämpfen, dann wird es schwierig, weil ich glaube nicht, dass man da eine Lösung finden kann, dass irgendein Fahrer von beiden freiwillig zurückstecken wird. Das könnte dann tatsächlich so ein Szenario werden, wie wir es ja auch damals bei Red Bull mit Vettel und Webber hatten. Hoffentlich ohne Kollision, aber freiwillig wird da keiner zurückstecken.
Also kollidieren würden die auf jeden Fall, Ole.
Ja, das glaube ich auch. wobei ich glaube, dass die Situation bei Red Bull beziehungsweise bei den beiden noch ein bisschen eine andere ist als bei Rosberg und Hamilton. Und ich glaube auch, dass auch wenn natürlich Max Verstappen sich nicht in die Rolle einer Nummer 2 drücken lassen wird, das glaube ich, weiß man bei Red Bull auch, ist es doch trotzdem so, dass er, glaube ich, so ein bisschen mehr auch Respekt für seinen Teamkollegen hat und dass das ein bisschen, könnte ich mir vorstellen, harmonischer der Fall wäre, wenn in der Fall tatsächlich eintritt, dass sie um die WM kämpfen. Ich habe ja letztes Jahr schon gesagt, dass Daniel Ricciardo Weltmeister wird. Dabei bleibe ich jetzt auch einfach erstmal und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich auf einen festlegen, sondern ich denke mal, dass sie das einfach so wie bei Mercedes handhaben werden. Außer natürlich ist es so knapp, dass sie es machen müssen.
Also ich denke auch, werden sie sich auf keinen Fall auf irgendjemanden festlegen. Was hinter den Kulissen passiert, das weiß man natürlich nie, aber offiziell wird es keine Nummer 1 geben bei Red Bull.
Ja, aber es ist ja trotzdem interessant zu sehen, Max Verstappen ist durchaus bereit, auch Stallordern zu missachten, du hast es gerade gesagt und wir haben es ja auch bei Toro Rosso erlebt. Und bei Daniel Ricciardo wissen wir noch nicht so genau, wie ist er eigentlich in kniffligeren Situationen. Er ist immer am Lächeln, immer am Lachen, immer gut drauf, ist auch ein sehr fairer Fahrer, aber ich glaube ja nach wie vor, dass Daniel Ricciardo auch so ein kleines Schwein in sich hat, was aber noch nicht so richtig zum Vorschein gekommen ist. Und das könnte diese Saison bei kniffligen Situationen, Ruben, doch auf jeden Fall passieren.
Könnte auf jeden Fall passieren, ja. Also ich glaube, das einzige Mal, dass wir ihn nicht lächeln haben sehen, war tatsächlich letztes Jahr in Monaco.
Das hat ja andere Sieg Gründe.
Richtig, als er den Sieg damals an der Boxengasse verloren hat. Ja, aber ich finde, andere Gründe auf jeden Fall. Aber da hat man gesehen, dass er auch anders kann. Also da hat er ja dann auch das Team durchaus kritisiert und hat durchaus auch gezeigt, dass er halt auch noch diese andere Seite hat. Und wenn er tatsächlich dann zu sehr gereizt wird von einem Verstappen, aus welchen Gründen auch immer, wenn sich das dann so ein bisschen hochschaukeln sollte im Duell zwischen den beiden, dann stimme ich dir absolut zu. Dann hat mit Sicherheit auch ein Daniel Ricciardo diese, ich sag mal, etwas dunklere oder schweinischere Seite.
Ja, das glaube ich auch. Und er wirkt jetzt auch in Interviews, die ich so gesehen habe, jetzt über die Testfahrten, wirkt er so ein bisschen ernster tatsächlich. Ist zwar immer noch so ein bisschen am Lächeln, so wie man es kennt, aber nicht mehr ganz so viel, sondern er wirkt so ein bisschen mehr so, ja, in sich gekehrt und so ein bisschen einfach seriöser. Das könnte natürlich ein Anzeichen dafür sein, dass er dieses Jahr wirklich die Weltmeisterschaft angreifen wird. Und ich glaube schon, dass er dann seine Arschlochseite auch rausholen wird, definitiv.
Ja, er weiß ja nicht. Es ist halt natürlich bei ihm auch so, er ist ja noch ein paar Jahre älter als Max Verstappen und Daniel Ricciardo hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass es sein Ziel ist, in seiner Karriere irgendwann mal Formel 1 Weltmeister zu werden. Bei einem Verstappen kann man sagen, der ist noch nicht mal 20, also der hat noch mehr Zeit. Bei Ricciardo, ja, also er ist jetzt auch noch nicht im fortgeschrittenen Rennfahreralter, aber er weiß natürlich auch, dass es jetzt für ihn langsam mal an der Zeit wird, wenn er halt diesen Titel gewinnen möchte und dementsprechend ist er da vielleicht auch ein bisschen mehr unter Druck noch.
Was glaubt ihr? Gibt Mark Webber ihm zwischendurch mal so ein paar Ratschläge, wie es bei Red Bull laufen könnte, dass er nicht in dieselbe Rolle auf einmal rutscht?
Glaube ich nicht. Vielleicht schickt er ihm eine SMS mit Multi21 oder so. aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß gar nicht, ob die so viel Kontakt tatsächlich zueinander haben. Ich glaube, der kriegt das auch so hin.
Ja, also ich denke auch, er wird sich da schon zu behaupten wissen.
Wenn wir jetzt einfach mal gemeinsam diese eine Spinnerei jetzt weiterführen. Wird Red Bull dieses Jahr Weltmeister?
Es ist schwierig, ne? Ist ja die Frage, ob bei den Konstrukteuren oder bei den Fahrern, ne?
Such dir aus, Ole.
Das ist ja immer so das Ding. Ich glaube, bei den Konstrukteuren nicht. Bei den Fahrern könnte ich es mir vorstellen. Es gilt aber auch für Ferrari. Es ist unmöglich zu sagen, einfach. Weil gerade dadurch, dass die Motoren jetzt auch weiterentwickelt werden können und dass immer neue Aero-Updates gebracht werden, lässt sich das einfach jetzt noch komplett gar nicht sagen, ja, wer da vorne ist. Vielleicht ist auch Mercedes am Ende nur dritte Kraft am Ende. Das kann alles passieren.
Ja, also jetzt zum jetzigen Zeitpunkt wirklich fast unmöglich zu sagen. Wir hatten uns da bei uns auf der Seite am Wochenende auch mal einer kleinen Prognose versucht, quasi mit so einem Sternesystem 1 bis 5 Sterne. Wie hoch ist die Chance, dass das Team Weltmeister wird? Da haben bei uns Mercedes und Ferrari jeweils 5 Sterne bekommen und Red Bull 4. Also bei uns Red Bull eher noch so ein bisschen in der Verfolgerrolle, aber das muss ja nicht heißen, dass sie den Spieß nicht noch umdrehen können. Also und selbst wenn es nicht in Melbourne klappt, vielleicht finden sie im Laufe der Saison irgendwas noch, was sie dann plötzlich wieder nach vorne bringt. Sie scheinen auf jeden Fall jetzt auch nicht so furchtbar weit weg zu sein, dass es nicht aufzuholen wäre. Also ganz schwer zu sagen aktuell. Ich persönlich glaube nicht, dass sie Weltmeister werden, um mich da mal festzulegen.
Bei den Konstrukteuren oder bei den Fahrern?
Ah, bei beiden. Ich glaube tatsächlich, okay. Fahrerweltmeister wird Lewis Hamilton werden wieder. Konstrukteur sehe ich eigentlich auch eher Mercedes vorne. Da muss man dann schauen, wie sich Bottas macht. Aber ich bin eher der Meinung, dass Mercedes auf jeden Fall auch in diesem Jahr wieder Favorit sein wird.
Okay, dann sprechen wir gleich über Mercedes. Ich möchte euch zu Hause natürlich auch die Chance geben, euch an diesen kleinen Spinnereien zu beteiligen. Und zwar gerne über Twitter, Hashtag StartingGridMSR ist da der Hashtag, den ihr benutzen könnt. @KS_0811, da könnt ihr mich erreichen. @MikeWeiss, MikeWeice, dort erreicht ihr Ole. Ruben, bist du eigentlich auch bei Twitter?
Ich bin tatsächlich auch bei Twitter, aktuell noch unter dem ultraseriösen Account @RubyWestside.
Ja, guck, also dort könnt ihr ihn finden und natürlich auch gerne bei meinsportradio.de unter die Podcast-Ausgabe in den Kommentaren. Ja, was denkt ihr, wer wird Weltmeister bei den Konstrukteuren und bei den Fahrern? Wir wissen natürlich alle, dass das noch sehr früh ist, aber es macht unglaublich viel Spaß, diese Spekulationen voranzutreiben und die werden uns natürlich durch die ganze Saison begleiten. Und wir machen noch einmal eine kurze Pause und dann sprechen wir gleich über das amtierende Konstrukteurs-Weltmeister-Team ohne amtierenden Fahrerweltmeister. Es geht um Mercedes AMG Petronas. Also bleibt dran, gleich geht's weiter mit Starting Grid, dem Formel 1 Magazin hier auf meinsportradio.de.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
Hallo, ich bin Yvonne Steinbus, die Koordinatorin vom ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Ich freue mich, dass unser Schirmherr Benedikt Hövedes und meinsportradio.de mit Anstoß eine Charity-Aktion ins Leben gerufen haben, die unseren Hospiz unterstützt. Wenn Sie uns unterstützen wollen, können Sie das auf zwei Wegen tun. Entweder Sie spenden direkt oder Sie kaufen sich ein Los, um einen der gestifteten persönlichen Preise gewinnen zu können.
Macht mit, denn jedes Los hilft uns.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Jedes Los erhöht deine Gewinnchance. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
Ein letztes Mal begrüßen wir euch ganz herzlich zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de, präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Diskutieren wir hier über die zweite Testwoche und die Aussichten bei den Top-Teams. Wir haben über Ferrari gesprochen, wir haben über Red Bull gesprochen und Ole Waschkau, Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com, formel1.de und meine Wenigkeit Kevin Scheuren sprechen jetzt über den amtierenden Weltmeister Mercedes, der ohne amtierenden Fahrerweltmeister fährt. Der Nico Rosberg hat seine Karriere beendet und neuer Teamkollege von Lewis Hamilton, ja wahrscheinlich dem Top-Favorit auf den Weltmeistertitel in diesem Jahr bei den Fahrern, ist Valtteri Bottas. Ruben, ganz provokant gefragt, Valtteri Bottas die netteste Variante, die sich Mercedes aussuchen konnte?
Ja, vermutlich. Also das war natürlich ein dankbares Thema für alle im Winter, weil ja ansonsten in der Formel 1 im Winter relativ wenig los ist. Durch diesen Rücktritt von Nico Rosberg gab es dann sehr viel zu diskutieren, wer macht's jetzt, wer wird Nachfolger, letztendlich ist es dann Bottas geworden. Ich denke, wir können davon ausgehen tatsächlich, dass, auch wenn Mercedes das nicht so offen sagt, aber dass man Bottas tatsächlich als Nummer 2 geholt hat, also mit dieser Verpflichtung dann Hamilton doch zur Nummer 1 im Team aufsteigen wird, weil ja, also eigentlich niemand der Ansicht ist, dass Bottas tatsächlich den Speed von Hamilton hat. Also von daher, ja, wie du es jetzt gesagt hast, die netteste Entscheidung kann man schon so unterschreiben eigentlich.
Ola, glaubst du, dass Lewis Hamilton da vielleicht auch aus dem Hintergrund ordentlich gedrückt hat für so eine Lösung wie Bottas und eben keiner aller, ja gut, Pascal Wehrlein, aber also einer, der ihn tendenziell hätte mit ein bisschen, ich möchte jetzt Valtteri Bottas an dieser Stelle wirklich nicht Ehrgeiz absprechen und ich möchte ihm auch nicht absprechen, dass er nicht Lewis Hamilton besiegen will, aber Valtteri Bottas ist so ein Profi, also er ist ja so glatt rasiert, er wirkt glatt, also da kommt super wenig, dass ich das Gefühl habe, so dass da so ein bisschen Giftigkeit reinkommt oder so. Ganz im Gegenteil, der freut sich bei Mercedes zu fahren, ist ja auch schön und gut. Aber dass Lewis Hamilton doch dafür gesorgt hat, Ole, dass da jetzt jemand ist, der ihm tendenziell nicht gefährlich werden könnte?
Ja, schon. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass jetzt Lewis Hamilton da irgendwie was gemacht hat. Ich glaube, er freut sich schon darüber. Genauso wie Mercedes sich darüber freut, dass es weniger giftig ist als in den Vorjahren, sondern dass da mal ein bisschen Ruhe reingekommen ist. Und Valtteri Bottas ist ja auch ein sehr, sehr ruhiger Charakter. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass er es mit Hamilton grundsätzlich aufnehmen wird. Er ist natürlich nicht so schnell wie Lewis Hamilton. Das ist aber allerdings auch kaum einer, denn Lewis Hamilton ist einer der besten Formel-1-Rennfahrer aller Zeiten. Deswegen ist es da schwierig, das immer dann irgendwie dran zu messen. Ich glaube aber schon, dass er sehr gut sein wird und auch vielleicht den einen oder anderen Sieg oder die Pole Position einfahren kann. Denn er hat ja schon bei Williams gezeigt, dass er das Potenzial hat. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er da dabei sein wird. Ich glaube, er weiß aber auch sehr um seine Rolle. Und das ist, glaube ich, aber auch alles so gewollt. Ich denke, mit jemandem anderen hätte man da nur irgendwie Unruhe reingebracht. Und für Valtteri Bottas ist das eigentlich auch gut. Er hat zwar nur ein Jahr Vertrag, allerdings laufen ja nach diesem Jahr auch die beiden Ferrari-Verträge aus. Das heißt, das ist, wenn es bei Mercedes nicht klappt, ist es eigentlich eine ganz gute Sache für ihn, für wo sich vielleicht noch andere Möglichkeiten ergeben. Ich kann mir aber doch schon vorstellen, dass außer sie holen Alonso, dass Bottas hier auch eine langfristige Lösung ist.
Wie billig ist eigentlich das Nachtreten gegen Nico Rosberg, Ruben? Also es lässt ja keiner irgendwie eine Chance aus, habe ich das Gefühl, so eine kleine Spitze loszulassen. Ob das Lauda ist, ob das Hamilton sowieso ist. Immerhin ist dieser Mann letztes Jahr Weltmeister geworden für Mercedes, hat sich dann dazu entschieden, die Karriere zu beenden, was sein gutes Recht ist, laufender Vertrag hin oder her. Aber manchmal kommt mir das dann doch ein bisschen sehr billig vor. Ruben, wie siehst du das?
Ja, es gab da jetzt über den Winter mehrere Kommentare, die man teilweise auch nicht ganz nachvollziehen konnte. Also den lustigsten fand ich eigentlich von Niki Lauda, als er dann gemeint hat, dass Rosberg ja dem Team geschadet hätte mit seinem spontanen Rücktritt. Und ja, Lauda ja damals in seiner eigenen aktiven Karriere einfach von heute auf morgen gesagt hat, nö, ich habe jetzt keine Lust mehr. Und jetzt, wo er dann halt selbst in der Verantwortung ist, scheint er das ein bisschen anders zu sehen. Ich finde es auch absolut legitim, dass er zurückgetreten ist. Und dann kommen natürlich von Hamilton auch wieder so ein paar Andeutungen nach dem Motto, er gibt mir jetzt keine Chance quasi auf eine Revanche, sondern er haut einfach ab und solche Geschichten. Ja, ich glaube, da muss man jetzt auch nicht dann zu viel reininterpretieren. Also ich glaube auch, Nico Rosberg stört das sonderlich wenig. Er hat seine Entscheidung getroffen. Er ist mehr als glücklich damit, das glaube ich ihm auch. Und ja, alles, was da von der Seite noch irgendwie angeflogen kommt an Kommentaren, das juckt ihn, glaube ich, nicht sonderlich.
Ja, es ist halt so ein bisschen unpopulär, das zu machen, ne? Weltmeister zu werden und dann einfach zu sagen, so, ich habe jetzt keine Lust mehr. Das ist natürlich auch so ein bisschen, ja, vielleicht schwingt da auch so ein bisschen an der einen oder anderen Stelle Neid mit oder so ein bisschen auch, ja, weiß ich nicht, aber ich denke, dass es einfach nicht so wirklich populär ist und dass man dann irgendwie so ein bisschen natürlich nachtreten muss, fast, wenn man in der entsprechenden Situation ist. Und ich denke mal, Nico Rosberg ist das eigentlich scheißegal, auf gut Deutsch gesagt. Hamilton ärgert sich aber, glaube ich. Allerdings könnte es natürlich auch, was ich noch sagen wollte, für Mercedes ein Nachteil sein, dass diese Brisanz eben nicht mehr da ist und Hamilton vielleicht nicht unbedingt dahin gepusht wird, wie er das von Nico Rosberg fordert. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das im Endeffekt ein Nachteil ist.
Könnte natürlich wirklich gut sein. Habe ich jetzt noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber ist ein legitimer Punkt. Schauen wir doch mal aufs Technische. Jetzt haben wir das Personelle abgehakt. Auf motorsporttotal.com könnt ihr euch die Testergebnisse angucken, im Einzelnen und auch im Gesamtzeitraum. 7. bis 10. März 2017 war da der zweite Testrahmen. Und da sehen wir zusammengerechnet Valtteri Bottas auf Platz 3 mit einer Zeit von 1:19.310, die schnellste Zeit, bei 304 Runden und Lewis Hamilton bei 1:19.352 bei 234 Runden. Also Valtteri Bottas ein paar Runden mehr gefahren. Auch schneller gewesen dann. Wo steht der W08, Ruhm?
Das ist wieder ganz schwierig zu sagen. Meiner Meinung nach steht er immer noch vorne, weil ich der Meinung bin, dass Mercedes einfach bei weitem noch nicht alles gezeigt hat, was dieses Auto zeigen kann. Es gibt Hochrechnungen von Pirelli unter anderem, die sagen, man hätte bei diesen Testfahrten theoretisch 1:17er Zeiten fahren können, wenn man tatsächlich alles gegeben hätte. Die Bestzeit letztendlich 1:18.6 von Raikön, die einzige 1:18er Zeit, was dafür sprechen würde, dass alle Teams doch deutlich noch ein bisschen tief gestapelt haben. Es ist einfach schwierig zu sagen. Ich denke, Mercedes hat den Motor auf keinen Fall schon voll aufgedreht. Da waren sie ja im letzten Jahr gerade im Qualifying immer unschlagbar tatsächlich, weil sie halt immer noch den Motor noch ein bisschen mehr aufdrehen konnten. Auch ansonsten weiß man nie, mit wie viel Benzin sie unterwegs waren. Aber ja, von daher ist es Spekulation, aber ich glaube tatsächlich, sie haben auch in diesem Jahr wieder das schnellste Auto. Und vor allem auch von meinem persönlichen Eindruck her eins der schönsten Autos. Ganz einfach, weil sie nicht so eine hässliche Stummelnase haben.
Und aber die T-Wings.
Also ja, das stimmt allerdings. Diese Dinger sind tatsächlich unfassbar hässlich. Also die ruinieren auch eigentlich dieses Auto für mich so ein bisschen, weil man guckt halt irgendwie immer hin, gerade bei Mercedes, die jetzt ja noch diese Doppellösung gefunden haben. Dieser riesige Kleiderbügel, der da noch hinten dran hängt. Also das ist wirklich, wirklich furchtbar.
Aber ich finde so rein vom, wenn wir jetzt mal das Ursprungsauto angucken, wie sie es präsentiert haben, auch von den kleinen Facetten, die dieses Auto liefert, also vorne an der Nase die kleinen Flaps, die da sind, aber auch am Unterboden, an den seitlichen Unterbödenrahmen, diese Rillen, diese Kiemen ja quasi, ne? Wenn wir bei dieser Fischthematik jetzt einfach mal bleiben, die Kiemen an der Seite und die tendenziell kleine Haiflosse oder die man halt ersetzt hat mit Kleiderbügeln, das diffizilste Auto vom Design hat auf jeden Fall Mercedes, oder?
Ja, das kann man schon so sagen. Ole?
Ja, definitiv. Das ist schon auch sehr, sehr am Limit, glaube ich, gebaut und es ist alles exakt aufeinander abgestimmt. Die werden natürlich wieder vorne sein, denke ich. Allerdings würde es mich auch freuen, wenn es tatsächlich nicht so ist und sie vielleicht hier doch schon fast alles gezeigt haben. Ist natürlich wahrscheinlich überhaupt gar nicht so, denn auch Lewis Hamilton hat ja auch deutlich Gas weggenommen auf einer schnellen Runde, genauso wie Sebastian Vettel. Man ist so drauf gespannt, wie weit sie vorne sind und man hofft, dass es nicht so weit ist wie in den letzten Jahren, so dass man sich auch das Qualifying mal angucken muss, um zu wissen, wer in der ersten Reihe steht. Bin ich gespannt drauf. Das Auto ist auf jeden Fall vielversprechend, definitiv.
Wie groß schätzt du die Gefahr ein, dass es wieder eine One-Team-Show wird am Ende, Ruben?
Ich hoffe natürlich, so wie alle, dass es nicht der Fall sein wird. Die Tests sprechen dafür, dass Ferrari und Red Bull vielleicht auch dran sind. Ferrari ein bisschen mehr. Aber da wird man jetzt auch abwarten müssen. Also jetzt Melbourne wird auch noch nicht den 100%igen Aufschluss darüber geben, wie weit Mercedes vorne ist oder ob sie überhaupt vorne sind. Also wenn wir uns da ans letzte Jahr erinnern, da konnte Ferrari zu Saisonbeginn eigentlich auch hin und wieder mal mithalten und sind dann auch erst im Laufe des Jahres zurückgefallen. Von daher wird man da schon jetzt die ersten Rennen mal abwarten müssen, ob es dann wieder so eine One-Team-Show wird.
Glaube ich nicht so wirklich dran. Also in den ersten Rennen sicherlich, gerade so in Melbourne kann ich mir vorstellen, dass sie wieder dominant sein wird. Da wird wieder jeder sagen, oh, es ist wieder langweilig. Im Laufe des Jahres kann sich das aber schon drehen. Und ich denke auch, dass der Faktor Valtteri Bottas hier vielleicht eine große Rolle spielt, weil ich glaube, Valtteri Bottas fällt es nicht so leicht, in Anführungsstrichen, in die erste Reihe zu fahren oder auf die Pole, wie es eben Nico Rosberg gefallen ist. Und dass sich zum Beispiel die Ferrari, die auch sehr, sehr schnell sind auf eine Runde, dann, dass sie sich vielleicht da mal dazwischen quetschen können und dass es dann vielleicht offenere Rennen gibt. Kann mir schon vorstellen, dass Lewis Hamilton wieder Weltmeister wird. Denke aber, dass es dieses Jahr definitiv enger sein wird und dass ja die zwei oder drei Teams dann doch vorne mitkämpfen können. Wenn drei Teams mitkämpfen können um die Weltmeisterschaft oder um die Siege, das wäre ja schon deutlicher vorgestellt. Das ist aber ehrlich gesagt ziemlich selten auch in der Formel-1-Geschichte so gewesen, wenn man ehrlich ist.
Ich glaube, wir hoffen uns alle, dass dieser Weltmeisterschaftskampf spannend wird, offen wird und hoffentlich sogar bis zum letzten Rennen interessant bleibt. Ich glaube, das wünschen wir uns alle auch als Fans. Zum Abschluss dieser Sendung vielleicht, wir sind ja alle Fans, ne? Das kann man nicht anders sagen. Wir sprechen über die Formel 1 als Fans auch. Wie groß ist die Vorfreude bei euch, dass es jetzt in zwei Wochen endlich losgeht, Ruben?
Die Vorfreude ist natürlich riesig, auch wenn es für uns dann eine sehr anstrengende Woche werden wird, weil ausgerechnet der Auftakt in Melbourne natürlich dann mitten in der Nacht stattfindet. Das bedeutet, für uns geht dann die Arbeit so gegen 3 Uhr, 4 Uhr nachts los. Aber das nimmt man natürlich gerne in Kauf, wenn es dann endlich wieder losgeht. Und bei den Fahrern ist es ganz genauso. Also eigentlich alle Fahrer, die man gefragt hat nach diesen Testfahrten, die haben auch gesagt, okay, 2 Wochen Test, ganz schön, aber jetzt wollen wir dann halt auch endlich mal richtig fahren, weil sie natürlich jetzt auch endlich mal richtig Gas geben wollen. Also dieses Abspulen von teilweise 100 Runden und mehr, das gibt jetzt einem klassischen Rennfahrer oder Racer natürlich auch nicht die wirkliche Befriedigung.
Ole, wir sind nee, heiß, oder?
Ja, definitiv, ich kann es nicht erwarten. Ich freue mich schon auf nächste Woche Donnerstagnacht, ja, aufs erste Training. Ja, ich hoffe, dass es schnell irgendwie, dass die Woche jetzt irgendwie schnell rumgeht, beziehungsweise die zweite, dass es endlich losgeht, weil man will ja natürlich wissen, wie verhalten sich die neuen, gerade die neuen Autos auf der Strecke, wer ist vorne, wo, vor allem, wer ist da im Mittelfeld richtig gut? Das ist ja auch noch so ein großes Fragezeichen. Es ist ja so ein Haufen an Teams, die da einfach nicht wissen, wo sie stehen. Und ich bin einfach sehr, sehr gespannt drauf und denke auch, dass es in Melbourne sehr, sehr interessant werden wird. Weil Melbourne ist natürlich immer spannend und immer so ein bisschen unvorhersehbar. Gerade dieses Jahr ist es, glaube ich, noch mehr der Fall denn je.
Dann würde ich einfach sagen, machen wir hier auf diese Ausgabe mal den Deckel drauf. Schön, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, wir konnten euch auch noch so ein bisschen heiß machen. Wir werden natürlich wiederkommen. Und Ruben, ich hoffe, du kommst auch wieder.
Davon gehe ich aus, wenn ihr mich nochmal einladet.
Ja, natürlich. Also das hat uns, glaube ich, sehr viel Spaß gemacht, Ole, oder?
Ja, definitiv.
Ja, also ich glaube, da können wir noch einiges machen. Diese Partnerschaft für Starting Grid oder für meinsportradio.de mit motorsporttotal.com und Formel1.de ist natürlich eine feine Sache. Für uns wirklich schön, weil wir auf euren Pool an Redakteuren zurückgreifen können. Und ja, ich freue mich sehr auf das, was diese Partnerschaft für uns diese Saison noch zu bieten hat, Ruben. Das sage ich dir jetzt einfach mal stellvertretend für motorsporttotal.com und Formel1.de.
Ich hoffe einfach mal, dass uns die Themen nicht ausgehen werden, aber ich denke mal, die Chance ist relativ klein. Ich glaube, wir hätten allein heute wahrscheinlich noch 5 Stunden weiter diskutieren können.
Ich glaube auch, das vertagen wir auf einen anderen Tag und melden uns dann wieder. Mein Name ist Kevin Scheuren. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com und Formel1.de und Ole Waschkau, wie immer, das letzte Wort gebührt nur dir.
Natürlich. Ja, ich freue mich auch, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Möchte euch noch meinen YouTube-Channel ans Herz legen, Mike Weiss Motorsport News. Da könnt ihr reinkommen, da findet ihr auch immer alle Updates. Nicht nur zur Formel 1, sondern auch zu anderen Rennserien. Und da will ich natürlich auch noch ein bisschen auf den Saisonstart eingehen, der jetzt uns bevorsteht. Und ja, ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Und bis dahin gilt natürlich wie immer, keep racing.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.